Danke, Herr, dass du hier bist und dass wir dich anbeten können. Und ich freue mich einfach auf die neue Serie, die wir jetzt gemeinsam hier uns anschauen werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir aus dieser Serie profitieren, dass wir gestärkt daraus gehen. Hey, wie oft habe ich das in den letzten Tagen schon gehört, wo gerade auch von Christen oft die Offenbarung in Verbindung mit dem Wort Angst kam. Und ich glaube nicht, dass es deine Absicht war. Ich glaube, dass du uns in diesem Buch der Offenbarung was total Wichtiges mitgibst, gerade in einer Welt, in der man Angst haben kann. Und du möchtest uns ermutigen. Und ich erwarte einfach heute Morgen, Gott, dass du redest durch deinen Heiligen Geist. Letztendlich sollen es nicht meine Worte sein, sondern dein Wort hat Power, hat Kraft. Und ich bitte jetzt, dass du sprichst, dass du redest und dass wir auf eine ganz neue Art und Weise erfahren und erleben können, dass du Gott bist. Amen. Schönen guten Morgen. Wow, der Saal ist wieder fast voll. Um 10 Uhr dachte ich, heute kommen so wenig, sind so wenig Leute da. Liegt das an der Offenbarung? Aber sind da doch noch eingeduldet. Vielleicht fangen wir den Gottesdienst offiziell um 10 vor 10 an. Dann haben wir um 10 Uhr den Saal voll. Gut, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Offenbarung Kapitel 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich mittlerweile, die Offenbarung zu lernen. Am Anfang war das noch ein bisschen, dachte ich, wow, hoffentlich hast du da nicht ein bisschen dich zu weit aus dem Fenster gehängt. Aber das ist ein ganz, ganz tolles, spannendes Buch. Und was es damit auf sich hat, das werden wir uns jetzt anschauen. Und ich will gar nicht so viel im Vorfeld erzählen. Wenn man Kommentare liest über die Offenbarung, dann muss man erstmal 10, 20 Seiten lesen, bevor immer der erste Vers genannt wird. Ja? Und das schreckt doch wiederum viele Leute ab, die Offenbarung sich anzuschauen. Und Sinn ist eigentlich, wenn wir die Bibel lesen oder studieren, dass wir dann einfach lesen. Ja? Das werden wir jetzt gleich auch sehen. Und so starten wir einfach mal mit den ersten paar Versen und schauen mal, was uns da noch gesagt wird. So, mal gucken. Technik. Ach, dann macht ihr es von da oben. Ne? Irgendwie geht's nicht. Gut, also wir beginnen mal mit Offenbarung 1, Vers 1. Da heißt es, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald im Sinne von plötzlich, ja, nicht bald von der Zeit, sondern was plötzlich kommen wird. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Der, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Also, halten wir fest, dieses Buch ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern die Offenbarung von Jesus. Das ist ganz wichtig. Also Johannes schreibt uns hier nicht einen Brief, sondern wir bekommen einen Brief von Jesus. Jesus Christus schreibt uns einen Brief. Und ist das nicht eine Schande, dass wir den, von dem wir immer reden, der schreibt uns einen Brief und wir tun das Buch ganz weit nach hinten schieben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und sagen, boah, bleib mir weg mit der Offenbarung. Und Jesus schickt uns das als letzten Brief sozusagen, als letztes Schwarz auf Weiß, was wir von ihm lesen können. Und es ist nicht nur die Offenbarung von Jesus Christus, sondern es ist auch die Offenbarung über Jesus Christus, von Jesus Christus. Also wir werden in dieser Offenbarung Jesus ganz neu kennenlernen, ganz neu erleben. David Gussig, den werde ich öfters mal zitieren, das ist ein Kommentarschreiber, Calvary Chapel, der war damals auch schon ein paar Mal hier gewesen, sagt dazu, wenn wir alles sonst begreifen würden, aber Jesus in dem Buch verpassen, haben wir die ganze Offenbarung verpasst. Also spannend. Jesus wird sich uns da mitteilen. Dieses Buch ist kein Buch mit 7 Siegeln. Dieses Buch ist auch kein dunkles und finsteres Buch. Dieses Buch ist auch nicht, ich lehre das auch nicht, um euch mal richtig Angst zu machen, Angst vor der Hölle zu schüren, sondern dieses Buch, über das schreibt Jesus selbst, ihr könnt es hier im Vers 3 nachlesen, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und die bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und bei Zeit steht hier nicht das griechische Wort Chronos, sondern Kairos. Kairos heißt, der Zeitpunkt ist nahe. Der Zeitpunkt. Also es wird plötzlich kommen, das, was wir hier sehen, was wir hier lesen werden. Und ich möchte euch einfach mal versprechen, dass die nächsten 3 Monate, wo wir uns dieses Buch anschauen werden, richtig gut werden für euch, für uns alle. Das verspricht Jesus. Jesus sagt, glückselig, wir wollen alle glückselig sein, wir wollen alle glücklich sein, wir wollen alle, dass es uns gut geht. Und Jesus sagt, glückselig, wenn ihr lest, das machen wir jetzt gerade heute Morgen, wenn ihr hört, und der Haken an der Geschichte ist, es gibt wirklich einen Haken, wenn wir das auch umsetzen, was wir da hören. Was der Heilige Geist heute Morgen dir sagen wird. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier, das werden wir gleich nochmal auch genau so hören. Vers 4 geht's weiter. Der Johannes, der ist ja der Schreiber dieser Offenbarung. Und er schreibt hier im Vers 4 Johannes den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Und dann nehme ich mal den Vers 11 vorweg. Wer eine Bibel dabei hat, kann das sich mal anschauen. Da werden nämlich diese 7 Gemeinden vorgestellt. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Das sind die sogenannten 7-Cent-Schreiben-Gemeinden. Und diese Gemeinden werden wir uns in der Adventszeit jetzt anschauen. Auch das ist eine spannende Geschichte. Spätestens wenn wir am 23. Dezember ankommen, und da kommt die Gemeinde von Laodicea, und da gibt es interessante Sachen zu hören. Aber das ist, steht im direkten Zusammenhang, denn Ankunft, Advent heißt was? Ankunft. Ja? Adventus Domini heißt, die Ankunft des Herrn erwarten wir, und genau das tun wir hier mit der Offenbarung. Und genau das tun wir auch mit diesen 7-Cent-Schreiben-Gemeinden, die wir uns anschauen werden. Denn diese 7, das werden wir gleich sehen, diese 7 steht für vollständig. Das betrifft nicht nur diese 7 Gemeinden in Asien, sondern diese ganzen Gemeinden der damaligen Zeit, die Gemeinden der Kirchengeschichte hindurch. Wir werden uns parallel auch anschauen, wo in der Kirchengeschichte Parallelen waren zu diesen 7 Gemeinden, und das hat was mit der City Chapel zu tun. Mit uns. Das soll uns helfen, unterstützen, nicht nur auf Weihnachten zu warten, auf die Geschenke. Seien wir doch mal ehrlich, da sind wir doch längst drüber, oder? Also, Geschenke, wir haben doch eh alles. Weihnachten ist ja eigentlich nur noch für die Kinder so das Fest der Geschenke, oder? Wir wichteln noch so in der Familie, so für 10 Euro, so. Manchmal fällt einem da überhaupt nichts mehr ein, ja. Das ist schwieriger, als wie so riesengroße Geschenke zu kaufen. Und dann nehme ich noch einen Vers vorweg. Denn im letzten Vers, auch dieser Vers ist nicht hier auf der PowerPoint, im letzten Vers dieses ersten Kapitel heißt es im Vers 19, schreibe nun, also Johannes bekommt den Befehl, schreibe nun, was du A, gesehen hast, B, was ist, und C, was nach diesem geschehen wird. Ja? Johannes bekommt hier den Auftrag, und hier wird die Offenbarung praktisch zusammengefasst in einem Vers. Wir werden heute anschauen, was geschehen ist. Also wir bewegen uns heute in dieser Zeit, was bereits gewesen ist. Und die nächsten 2-mal, 3-mal werden wir uns anschauen, das ist nämlich das Kapitel 2 und 3, oder was war, Entschuldigung, Kapitel 1, was war, Kapitel 2 und 3, was ist. Das betrifft nämlich uns als Gemeinde, das ist unser jetziger Zustand. Und dann ab Kapitel 4, das ist der dritte Teil der Offenbarung, der geht von Kapitel 4 bis zum Schluss. Also 3 Teile, und das sehen wir hier im Vers 19. Und jetzt zum eigentlichen Autor. Ich habe das extra für euch unterstrichen. Es heißt dort, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist. Was erkennen wir hier? Wer stellt sich hier vor? Weiß das jemand? Wir haben hier 3 Sätze stehen. Von was können wir sprechen? Von Gott? Von dem? 3-einigen Gott, ja. Und am Anfang heißt es, der ist und der war und der da kommt. Gott hat sich schon mal so vorgestellt, nämlich dem Mose. Mit dem brennenden Dornbusch, die Geschichte, ja. Da hat er sich das erste Mal vorgestellt als dieser Gott, als der Gott Yahweh. Wir haben eben von Jahwe gesungen. Jahwe, da stehen eigentlich im Hebräischen nur diese Buchstaben J-H-W-H. Und das heißt eigentlich, der Gott, der war, der ist, der sein wird. Also hier ist Gott, der Vater, mit gemeint. Und dann heißt es da, die dritte Zeile heißt es von Jesus Christus. Das ist die zweite Person der Gottheit. Und dann in der Mitte heißt es von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Was heißt denn das schon wieder? Also nicht die sieben Geistlein, ja. Die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Was heißt das? Nun, sieben, und das ist wichtig, das ist für die Offenbarung auch wichtig zum Verständnis, übrigens für die ganze Bibel. Sieben, das Wort Sheba im Hebräischen bedeutet nicht nur sieben, sondern gleichzeitig auch Fülle. Ja? Und immer wenn die sieben genannt ist in der Bibel, dann hat das was Besonderes, auch mit den sieben Gemeinden. Damit sind alle Gemeinden gemeint. Und mit dem sieben, mit den sieben Geistern, damit ist die Fülle von Gottes Geist gemeint. Und es ist auch interessant, es gibt eine Stelle im Alten Testament, da gibt es einen Vers, da wird uns dieser Geist vorgestellt als ein siebenfacher Geist. Ich lese euch das mal vor in Jesaja Kapitel 11, Vers 2. Jesaja 11, Vers 2 heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist des Furcht des Herrn. Ist doch stark, oder? Also mich begeistert sowas. Und dieser Geist, das ist der Hammer, dieser Geist ist jetzt hier. Und er schwirrt nicht nur als Geist hier irgendwo rum, sondern dieser Heilige Geist ist in jedem Einzelnen, der an Jesus glaubt. Nämlich das ist Jesus, Christus in dir, Gott in dir. Dieser Heilige Geist, der so viel Power hat, so viel Macht hat. Und was hier das Stärkste ist, dieser dreieinige Gott, den wir hier sehen, hier in diesen Versen, dieser dreieinige Gott, da heißt es hier Gnade und Friede von dem, von diesem dreieinigen Gott. Für wen? Für dich. Das steht am Anfang der Offenbarung. Das ist Gottes Wunsch. Gott, dieser dreieinige, mächtige Gott, der war, der ist, der sein wird, der die Fülle des Geistes hat, ja. Jesus Christus, er kommt hier zu uns, er will uns begegnen. Er will uns mit Gnade beschenken. Gnade heißt etwas völlig Unverdientes. Er kommt zu uns und er gibt uns Frieden. Nicht nur hier, wenn Waffen schweigen, sondern ganz, ganz tiefen inneren Frieden. Und Jesus darin, das werden wir gleich sehen, in Jesus ist die Erlösung. In ihm finden wir Gnade und Frieden. Mit anderen Worten, vielleicht bist du ganz neu hier, vielleicht bist du Gast hier. Wir sind kein Haufen von irgendwelchen Weltverbesserern. Ja? Wir sind auch keine fundamentalistische Freikirche. Das ist ein furchtbares Wort. Wo sich alle dran hochziehen. Ich habe erst gestern mit Sarah gemeinsam, haben wir da lief eine Fernsehsendung vor kurzem, Herr Eppert sucht Gott. Hat das jemand gesehen von euch? Ja, wenige, lief auf ZDF Neo, 23.15 Uhr, so irgendwie, ja. Aber dieser Herr Eppert war unter anderem in einer der größten Gemeinden in Deutschland, ja, gar nicht weit weg von hier. Und das ist eigentlich ein guter Titel, Herr Eppert sucht Gott. Und es ist dann so schade, wenn einfach aus der Gottessuche nur noch übrig bleibt, wie steht ihr zur Homosexualität, zur Evolution und was gibt es denn noch so für Reizthemen, ja, so ein paar Themen. Und immer wieder wird das gebetsmühlenartig wiederholt. Dafür stehen die fundamentalistischen Christen, weil die haben so komische Einstellungen. Und wisst ihr was? Wir als Christen, wir haben das Beste, was es überhaupt gibt. Wir haben nicht diese Fragen, bewegen uns da in irgendwelchen Krautzonen rum, sondern uns geht's um das Leben, was wir gefunden haben in Gott. Alles andere sind Nebensächlichkeiten. Es sind wirklich Nebensächlichkeiten im Verhältnis zu dem, was wir hier sehen. Ja? Wenn wir den Glauben nur reduzieren auf irgendwelche moralischen Fragen, ist das viel zu wenig. Wenn der Herr Eppert wirklich Gott gesucht hätte, dann hätte er sich nicht hochgezogen, das ist doch ein Blödsinn, dann hänge ich mich nicht auf an irgendwelchen Fragen, sondern dann bin ich wirklich auf der Suche nach Gott. Und interessant war, dass dieser Herr Eppert nur kritische Fragen gestellt hat und im zweiten Teil hat er dann seine
ist dann nach Indien gereist und hat dann Yoga die Antwort gesucht und hat da fleißig mitgemacht. Ja, auf den Boden gelegt und Stimmen gemacht, alles Mögliche. Aber ich habe mich gefragt, warum hat er sich nicht wirklich auf die Suche gemacht nach Gott? Und hier begegnet Gott uns, der lebendige Gott. Und er bietet uns an, Leben, Friede, Begegnung mit ihm. Und das ist so stark. Und du wirst ihn hier erleben. Du wirst hier eine Begegnung mit Gott, mit Jesus haben. Und jetzt schauen wir uns mal die nächsten Verse an. Da heißt es, Jesus Christus ist der treue Zeuge. Kannst du mal weitermachen? Jesus Christus ist der treue Zeuge. Einmal weiter spulen. Und unter Zeuge steht hier das Wort Martyrs. An was erinnert uns das? Märtyrer. Jesus ist der Treue. Er war ein Märtyrer, der erste, sozusagen der erste christliche Märtyrer, der für sich, er ist für uns ans Kreuz gegangen, nicht für sich. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist der Erstgeborene der Toten und der Fürst Archon, Herrscher, der Könige der Erden, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Wo steht gewaschen? Wer hat eine Bibel, wo gewaschen steht? Hand hoch. Das stimmt eigentlich, das ist ein bisschen besser. Ja? Erlöst stimmt zwar in der Übertragung, aber eigentlich steht hier das Wort gewaschen. Er hat uns gewaschen, mit dem können wir nur nicht mehr so viel anfangen. Ja? Aber das hat eine wichtige Bedeutung, denn das ist die Message, um die es eigentlich geht. Wenn du auf der Suche, wirklich auf der Suche nach dem Leben, nach Gott bist. Und ich habe das vor 2 Wochen gesagt, dass jeder Mensch auf der Suche nach einem Erlöser ist. Jeder Mensch, jeder sucht Erlösung. Wir finden es nur nicht da, wo wir suchen. Und ich garantiere dir, du findest es nicht im Geld, du findest es nicht im Sex, du findest es nicht in einem Ehepartner, du findest es auch nicht in deinen Kindern und nirgends. Du findest es auch nicht im Beruf. Denn dieser Erlöser muss Jesus übertreffen. Dieser Erlöser müsste dich so sehr lieben, dass er sein Leben für dich gibt. Märtyrer, ja? Er hat sein Leben für uns gegeben. Dieser Erlöser müsste auch gleichzeitig wieder lebendig werden können. Warum? Um über den Dingen die Kontrolle zu haben. Wir haben hier gelesen, Jesus ist der Archon, der Fürst, der Herrscher. Es ist wichtig. Denn um erlöst zu werden, brauchen wir einen, der ständig an unserer Seite ist. Jedes Mal, wenn wir eingenommen werden von einer Sache, der uns wieder erlöst. Es bringt mir also nichts, wenn dieser Erlöser einmal für mich stirbt und er ist weg. Und ich kann sagen, juhui, da ist einer für mich gestorben, er hat mich ja so lieb gehabt. Nein, ich brauche einen, der jetzt bei mir ist und das ist Jesus. Er hat uns erlöst, weil er uns so liebt, aber er lebt wieder. Er ist von den Toten auferweckt worden. Und dann das Dritte. Er müsste in der Lage sein, dich von allem zu erlösen. Das spricht dir eine weiße Weste zu verpassen. Und das schafft niemand. Der liebste, der beste Mensch auf der Erde kann dir keine weiße Weste verpassen. Aber Jesus hat das gemacht. Denn er hat uns, deswegen kommt dieses Wort, er hat uns gewaschen, rein gewaschen von unseren Sünden. Das ist so hammermäßig. Und weil er das kann, frage ich einfach mal in die Runde, ja, was hindert es dich, das anzunehmen? Vielleicht sitzt hier so ein Herr Eppert, der wirklich Gott sucht, oder eine Frau Eppert. Hier ist das Angebot. Das haben wir am Anfang gelesen. Gnade und Friede für dich. Der dreieinige Gott bietet uns das an. Wir dürfen einfach zuschlagen. Wenn du das erfahren hast, heißt es in Vers 6, und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das ist eine Position. Wenn du Jesus kennst, dann bist du Teil dieses Reiches. Wir gehören zu seinem Reich, zu seinem Königtum. Er hat uns zu Priestern gemacht. Wir haben so eine richtige Spezialposition. Genau das, ja, wir haben es ja letzte Woche gehört. Bruder Jun hat es zitiert. Lies mal die Biografie von Bruder Jun, The Heavenly Man. Da erlebst du das, zu was ein Mensch fähig sein kann, wenn das Reich Gottes in ihm drin ist. Wer hat das Buch schon mal gelesen? Stellt euch das auf Amazon, ist gar nicht so teuer. 3 Tage da. Echt der Hammer. Du liest das und wisst ihr was mich am meisten bewegt hat bei dem Buch? Es ist nicht so, du liest das Buch, boah, guck mal, was der alles gemacht hat, das könnte ich nie. Doch, das kannst du. Das kannst du und das kann ich auch. Das ist nämlich der Hammer an der Geschichte. Bruder Jun hätte das vorher auch nicht sagen können, ich kann das, ich kann gefoltert werden. Das kann niemand aus sich selbst. Aber wenn Gott uns in diese Situation hineinführt, sind wir in der Lage, übernatürliche Dinge zu tun, wenn es darauf ankommt. Das ist echt, das ist der Hammer. Ich kann es von mir selbst aus nicht. Aber Gott macht das und das ist die Power, die Kraft seines Reiches. Und dann heißt es hier, ihm sei die Herrlichkeit, Anbetung und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er steht über Raum und Zeit. Und jetzt kommt noch das Generalthema eigentlich der Offenbarung, was uns immer wieder auch begegnen wird durch die Offenbarung hindurch. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme, alle Nationen, alle Völker der Erde. Ja, Amen. Alle werden ihn sehen. Und wisst ihr was? Alle werden ihn anerkennen. Da bin ich so sicher. Jeder. Die einen werden jubeln und werden sich freuen. Und ich hoffe, wir gehören alle dazu. Wenn Jesus wiederkommt, endlich. Aber es wird auch welche geben, die werden wehklagen. Nämlich die bewusst diesen Gott abgelehnt haben. Bewusst gegen ihn gekämpft haben mit allem, was sie hatten. Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der da kommt, der Allmächtige. Alpha und Omega, griechisches Alphabet, erster und letzter Buchstabe. Das bedeutet, er hat das erste Wort und er hat das letzte Wort. Und es ist so toll über unser Leben auch. Ich finde das so klasse. Ja, es beginnt eigentlich beginnt es dann, wenn du diesen Jesus in dein Leben einlädst. Aber hey, er hatte bereits schon seine Augen auf dich, bevor wir überhaupt geboren wurden, als wir noch im Mutterleib waren. Und er hat die Kontrolle bis an den Schluss. Und er möchte einfach, dass wir eins werden mit ihm. Er hat die Übersicht. Wenn es dir richtig mies, richtig schlecht geht, und dann kommt manchmal das Gefühl auf und wir denken, Gott hat die Kontrolle doch nicht mehr, das bringt doch alles nichts. Doch, er hat die Kontrolle. Er wacht über dir. Er sieht dich. Er weiß ganz genau, wie es dir geht und wie es dir zumute ist. Und er ist der Allmächtige, steht hier. Im Hebräischen würde man sagen El Shaddai. Im Griechischen steht ein ganz cooles Wort. Es hört sich fast an wie Terminator, aber er ist ja kein Terminator. Das wäre ein Zerstörer, oder? Er ist der Pantokrator. Der Pantokrator. Ja. Der Pantokrator. Pantokrator heißt der Allmächtige und das beinhaltet im Griechischen, er ist der, der seine Hand über uns hält. Der alles in seiner Hand hält und der seine Hand über uns hält. Der Pantokrator, er hat die Kontrolle. Das ist so stark. Ich finde das ein cooles Wort. Ich vergesse das wahrscheinlich nie wieder. Und jetzt schaut mal ab Vers 9. Da heißt es, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und an Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Also er war da nicht im Vier-Sterne-Urlaub, all inclusive, ja, Patmos, sondern Patmos war damals das Alcatraz der Römer. Kennt ihr diese, da gibt es ja ganz viele Filme drüber, ja. Das war das Alcatraz der Römer. Dort hat man die Schwerverbrecher hingebracht, dort wurde Marmor abgebaut und diese waren in den Marmorminen, mussten die richtig schaffen. Und Johannes schreibt hier, zum einen sagt er, ich bin euer Bruder, er ist unser Bruder, also genau ein Mensch wie du und ich auch und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Er ist der, der am längsten überlebt hat von den Jüngern Jesu. Er war mittlerweile schon sehr alt. Und laut einigen alten Schreibern wurde Johannes 96 nach Christus im hohen Alter begnadigt und konnte wieder in Ephesus zurückgehen. Er hat es also überlebt. Das ist echt der Hammer. Und dieser Johannes berichtet nun, was er sah. Im Vers 10 heißt es, und ich war an des Herrentag im Geist. Nun, da sind sich die Ausleger drüber unklar, ob das ja wirklich der Tag des Herrn war, am Sonntag, ja, oder wann es war. Es war für ihn der Tag des Herrn. Das macht auch, glaube ich, keinen Unterschied für die Gefangenen, ja. Ich glaube nicht, dass die Römer den Tag des Herrn so geehrt haben. Aber in dieser Zeit passiert das, dass er im Geist ist. Und ich finde das ganz stark schon mal. Wir sagen ja oft, ich kann jetzt so Zeit mit Gott verbringen, ich habe eigentlich keine Zeit, ich komme irgendwie nicht zur Ruhe, die Umstände sind nicht da. Und Johannes schafft das in der Gefangenschaft auf Patmos, Zeit zu finden, im Geist zu sein. Das heißt, abzuschalten und sich auf Gott einzulassen und zu erwarten, dass Gott mit ihm redet. Das finde ich ganz stark. Also ich glaube, wenn Johannes das geschafft hat, schaffen wir das auch. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Die haben wir eben bereits aufgezählt, ja? Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Kurz was zu diesen 7 goldenen Leuchtern. Er sieht also eine Gestalt, die werden wir jetzt gleich sehen, und um ihn herum 7 große goldene Leuchter. Später haben wir die Erklärung. Wie gesagt, das nehme ich jetzt auch nochmal kurz vorweg, damit ihr das auch habt. Und zwar heißt es im Vers 20, was das Geheimnis, sagt Jesus selbst, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, von denen hören wir gleich, und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Hier wieder die Zahl 7. Hiermit ist die Gemeinde gemeint, ja? Die ganze Gemeinde sozusagen. Man könnte auch sagen, die Christen. Symbolisch. Die bilden sozusagen einen Kreis um Jesus. Was die Engel betrifft, das sind vermutlich das kann Synonym sein für die Gemeinden, das kann aber auch so jeweils wie so ein Botschafter sein der jeweiligen Gemeinde. Und jetzt hören wir eine umwerfende Beschreibung. Ich halte mich eigentlich gar nicht für würdig, das vorzulesen. In Vers 13 heißt es: Und inmitten der Leuchter sah ich einen gleich einem Menschensohn. Erinnere dich, das war der Titel des Messias, ja, Jesus Christus. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Also das war jetzt nicht irgendwie, ja, 6. Dezember oder so, sondern diese Haare weiß wie Wolle, wie Schnee, das war für die Menschen damals ein Zeichen von Würde, von Allmacht, von Zeitlosigkeit, von Reinheit. Und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Das ist das Zeichen für jemand, der durch starke Prüfungen hindurch ist. Und dadurch gekommen ist, ja. Und ohne beschädigt zu werden. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, seine Gemeinde. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist Jesus. Es passt sehr gut dazu. Wir haben nämlich bis vor 2 Wochen das Lukas-Evangelium gelehrt, ja. Im Lukas-Evangelium tritt Jesus auf wie ein ganz normaler Mensch. Er wurde auch dementsprechend auch abgelehnt von Leuten, von vielen Menschen. Und hier haben wir den gleichen Jesus in seiner Göttlichkeit, in seiner Allmacht. Vielleicht nur eine Erklärung: Hier ist die Rede von diesem scharfen, zweischneidigen Schwert, was aus seinem Mund hervorgeht. Wenn Jesus spricht, dann hat das Kraft, dann hat das Power. dieses Schwert war kein Dolch. Ja? Im Hebräer 4, Vers 12 ist auch die Rede vom zweischneidigen Schwert. Das war mehr so dieses römische Schwert. Hier ist die Rede von einem Barbarenschwert. Ja? Also ein richtig langes Teil. Also ein richtig mächtiges Schwert. Was zum Ausdruck bringen soll, hier spricht Jesus und das hat Power. Das hat Power hier in dieser Offenbarung und das hat Power, wenn du die Bibel aufschlägst. Das ist nicht nur irgendwas, sondern das hat Macht. Und Jesus redet hier. Und Jesus redet zu uns. Und wir haben wieder die Sterne, die er dir in seiner Hand hält. Da ist wieder der Pantokrator. Ja? Er hält die Gemeinde in seiner Hand. Und jetzt schau, was hier passiert. Im Vers 17 heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes ist so eingenommen von dieser Begegnung, von diesem Bild, von dieser Erscheinung, von dieser Vision. Er ist so geschockt. Im positiven Sinn. Er fällt nur noch zusammen. Und jetzt haben wir eben gehört, Johannes ist unser Mitbruder. Und ich frage mich, wie sehr nimmt uns Gott ein, Jesus ein, dass wir auch erschüttert sein können von der Gegenwart Gottes. Du sagst vielleicht, ich sehe ihn ja nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur die Möglichkeit haben, ihm zu begegnen, nicht sichtbar vor Augen, aber innerlich, dass wir spüren, die Gegenwart Gottes ist so stark da, dass du vielleicht nur noch weinen kannst oder gar nichts mehr sagen kannst. Und jetzt passiert was. Während Johannes da am Boden liegt, vor der Macht, vor dem Power Gottes, Jesu, erschüttert ist, lesen wir jetzt Folgendes hier. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, hier ist wieder die Rechte, mit der er eben die Sterne gehalten hat. Er legte die Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und das ist ein Schlüssel, was wir hier sehen. Das ist ein Schlüssel. Dieser allmächtige Gott, der vorher, man kann schon fast sagen, etwas distanziert da stand und Johannes ist geschockt von der Gegenwart Gottes. Er fällt in sich zusammen, mit anderen Worten, er betet an. Anbetung heißt nämlich nichts anderes, wie vor Gott zusammenzufallen, vor Gott auf die Knie gehen. Das heißt Anbetung im Hebräischen. Bewegt zu sein von Gott. Und hier liegt er, und während er da liegt, kommt dieser Jesus, legt seine Rechte auf ihn und spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Ich glaube, der Grund, warum viele heute diese Berührung Jesu nicht mehr erleben, die Hand auf ihm erleben, kommt daher, weil wir seine Heiligkeit nicht mehr sehen können. Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark, das ist ein ganz starker Zusammenhang. Wir erleben seine Heiligkeit nicht mehr. Und deswegen erleben wir auch seine Berührung nicht mehr. Und das kann verschiedene Gründe haben. Und ich glaube, ich behaupte mal, der größte Grund ist der, dass wir seine Heiligkeit gar nicht mehr erleben wollen. Das hier ist Worship Extrem. Ich sage da gleich nochmal was dazu. Ich lese erstmal den Schluss hier nochmal. Es heißt hier in den Schlussvers, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Weißt du, niemand entscheidet über Tod und Leben als nur Jesus Christus. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel zum Tod und zum Leben und er hat den Schlüssel für ein erfülltes Leben oder für ein Leben, was du knicken kannst, wo einfach nichts geht. Und er hat den Schlüssel für dein Leben. Er hat den Schlüssel dafür, dass du erfüllt leben kannst. Und hier müssten wir jetzt ein Interview machen und fragen, was verstehst du unter erfüllt leben? Ja? Und wir verstehen nämlich unter erfüllt leben, wir kombinieren das automatisch mit Wohlstand, mit Gutgehen, mit Gesundsein, keine Sorgen. Aber das heißt nicht erfüllt leben. Erfüllt leben heißt, um mit den Worten Gottes zu sprechen, mit dem Geist Gottes, erfüllt leben heißt, dass diese sieben Geister, diese Fülle des Geistes in mir drin ist. Und ich glaube, Bruder Jun hat in den 14 Jahren Folter teilweise mehr Erfüllung gehabt, wie wir in unserem Wohlstand drin. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Gott will, dass wir diese Fülle erleben. Aber das geht nur über die Heiligkeit Gottes. Über diese Schiene. Wir werden in den nächsten Wochen von der Gemeinde in Sardes lesen. Die Gemeinde in Sardes, da heißt es im Kapitel 3, Vers 1, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Unser Problem ist nicht, dass wir nicht die Offenbarung hätten. Wir haben sie ja. Ich finde, das ist so ein praktisches Beispiel. Wir haben hier ein Buch und lesen es nicht. Aber ich verstehe es nicht. Und ich muss ehrlich eingestehen, ich versuche ja jedes Jahr einmal im Jahr die Bibel zu lesen. Ja? Und bei der Offenbarung, ja, und das ist ja so, weil man das ja unbedingt schaffen will, das ist mir schon oft ergangen, dass ich am 31. Dezember 10 Kapitel Offenbarung nachlesen musste. So als letzte, ich habe es auch schon mal um 10 vor 12 noch gelesen, ja. Und du denkst, oh, das ist nicht gesetzlich. Aber die Gefahr ist schon da, das stimmt. Aber wisst ihr, wie viel liegt mir daran, in diese Gegenwart Gottes durchzubrechen, in diese Heiligkeit Gottes durchzubrechen? Zu sagen, ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich diese Heiligkeit Gottes habe, bis ich die Gegenwart sehe. Wir lesen ein Buch, ich zitiere es halt nochmal, ja? Wir lesen zum Beispiel die Biografie von Bruder Jun und denken dann ja häufig, ja der und ich, der hat sich, ich meine, er wurde zwar gefoltert, aber der hat es ja doch noch gut, er hat ja diese Wunder erlebt. Und Johannes, ich meine, wenn ich so eine Gottesbegegnung hätte wie Johannes, und immerhin war er sowieso ein bisschen so ein Busenfreund von Jesus, ja, der Jünger, den er lieb hatte, steht ja da, besonders lieb hatte, ja, aber wir wissen nicht, warum er ihn besonders lieb hatte, vielleicht braucht er ein bisschen mehr, weil er halt viele Defizite hatte. Und wir denken, der hat die mega Begegnung gehabt. Wenn ich die hätte, dann wäre ich auch voll in der Anbetung und voll im Geist. Aber schaut mal die Reihenfolge an. Die Reihenfolge ist nicht, dass das einfach alles da ist, sondern das braucht, wir sehen hier, Johannes ist sehr alt. Ich weiß nicht, was in den Jahren gelaufen ist bis dahin. Aber es brauchte viele, viele Jahre. Wir stehen hier fast am Ende des Lebens von Johannes. Und ich glaube, es war seine Gewohnheit, wenn es hier heißt, er war im Geist. Das ist man nicht einfach so. Ich kann keinen Hebel umlegen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal in den Geist. Ja, pack jetzt mal in die Steckdose rein, ja, dann zittere ich auch. Ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ja, das wäre tatsächlich Gesetzlichkeit. Aber es hat was mit der inneren Herzenshaltung zu tun. Und diese innere Herzenshaltung, die kann ich einschalten auf ich möchte diesem Gott begegnen. Ich möchte Jesus begegnen. Wir hatten nie so viele Literatur und Bücher und Krims und Krams. Ja, da haben schon einige Leute haben gesagt, okay, ich habe mal schon mal vorgehört, was Mark Driscoll über Offenbarung 1 lehrt und ich hoffe, es wird eine gute Predigt am Sonntag. Und ich denke, Junge, da werden aber die Stange richtig hoch angesetzt. Ja? Aber es ist ja so, wir haben so viele Möglichkeiten heute und wir haben so wenig Gegenwart Gottes, gelebte Gegenwart Gottes. Wir haben so wenig Heiligkeit in uns drin. Woran liegt das? Woran liegt das? Wir haben keine Zeit. John Piper hat einmal Folgendes gepostet auf Facebook. Dass Facebook unsere Daten nicht löscht, ist darum so wichtig, weil Gott uns einmal damit beweisen wird, dass wir doch genug Zeit zum Beten gehabt hatten. Ja? Amen! Das heißt jetzt nicht, oh, ich muss jetzt mal einen Account streichen. Ja? Das ist, geht nicht mehr, alles gespeichert. Irgendwo in Schweden, in den riesen Hallen, da werden die Daten gespeichert. Okay, aber das ist ja mal egal. Aber der Punkt ist der, wir sagen immer, wir haben Stress, wir haben keine Zeit und niemand hat so viel Zeit wie wir. Wir sind eine Generation, die viel mehr Zeit haben, wie die Leute vor uns. Wir haben Zeit. Johannes hat auch keine Zeit gehabt. Er war auf Patmos. Er hat da nicht gelegen, ja? Und all-inclusive genossen, sondern er musste es schaffen. Er war vermutlich im Steinbruch oder was auch immer. Es gibt Leute, die sagen, oh, der hatte besondere Privilegien gehabt da auf Patmos. Ich glaube das weniger. Aber wir haben Zeit. Aber wisst ihr, was uns fehlt? Uns fehlt Disziplin. Das umzusetzen. Auf der anderen Seite, wir haben Disziplin. Ey, ich staune manchmal, was hier für viele schlaue Leute sitzen. Ich habe den Eindruck, hier sitzen fast nur noch Doktoren hier. Also Ingenieure, Doktoren. Ja, dafür muss man nicht lange auf die Schule gehen und muss studieren oder muss einen Beruf lernen. Und körperlich, ihr seht alle so toll aus. Ihr seid fit, ja. Ihr betätigt euch körperliche Fitness. Spätestens im Januar, dann gibt es im Aldi wieder diese Home-Trainer und so. Ganze Fett wieder runter trainieren. Aber das Zeugs wird gekauft. Und wir üben auch. Wir haben Disziplin. Wir wissen, was Disziplin ist. Und es ist doch interessant, sobald es ums geistliche Leben geht, sagen wir, ich schaffe das nicht. Und es ist ja alles Gnade. Es ist ja alles Gnade. Und was wir damit meinen ist, ich habe keinen Bock dazu, mich da auch noch hinzuhocken und zu beten und die Bibel vielleicht einmal im Jahr durchzulesen. Das ist mir viel zu viel. Doch, du schaffst das. Du kannst das. Gott hat es in dich reingelegt, dass du das kannst. Ich rede nicht, bitte, nicht von Gesetzlichkeit. Darum geht's nicht. Es geht darum zu sagen, mit meiner inneren Einstellung, ich möchte eine Gottesbegegnung haben und Gott verspricht dir, wer mich sucht von ganzem Herzen, den werde ich mich finden lassen. Er sagt, es klopf an und ich werde dir auftun. Du kannst das. Ich kann das auch.
Und sagst, ja, du bist ja auch Pastor. Du hast ja auch die ganze Woche Zeit zu beten und ja, du musst ja nur einmal predigen in der Woche und dann hast du Feierabend wieder, ja. Habe ich früher immer gedacht so. Aber das war nicht der Grund, warum ich Pastor werden wollte.
Ja, aber ich sag euch, Leute, ich gehe mal davon aus, dass ich genauso wenig Zeit habe wie ihr auch. Aber ich kann das. Ich kann das, ich weiß das. Und ich glaube, ich habe echt manchmal, ich muss vielleicht auch Buße darüber tun, dass ich immer denke, wenn ich sowas sage, oh, dann kommen dann vielleicht Leute und sagen, das kannst du nicht sagen, ich kann das halt nicht. Du kannst es vielleicht, du bist halt anders gestrickt. Nein, wir können das. Wir können das. Gott hat es in uns hineingelegt. Er sagt, Leute, ich habe euch das Buch gegeben. Du hast es entweder schriftlich so oder in elektronischer Form, ja. Das ist ja wurscht, aber lies darin. Such Zeit mit Gott, bitte ihn, hör nicht auf darum zu beten, dass er dir begegnet in deiner Situation. Du bist vielleicht, gehst durch Notzeiten hindurch. Wir haben letzte Woche einen gehört, der ging auch durch Notzeiten hindurch. Und hat er dann seine Flinte ins Korn geworfen? Nein, er ist dran geblieben. Bleib dran, halte fest an ihm. Und Jesus wird dir begegnen. Und ich sagte, du wirst seine Heiligkeit sehen. Und weißt du was? Und er wird dich anrühren. Aber er kann dich nicht anrühren, solange du deine eigene Schiene fährst. Vielleicht hier noch einen Vers, muss ich noch zitieren. Und dann machen wir Schluss. Vers 12. Nochmal, Vers 12. Schau dich den Vers 12 nochmal an. Da heißt es, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte. Interessant, hier steht ein griechisches Wort, das heißt Epistrepho. Und dieses Epistrepho wurde auch dann benutzt, wenn jemand sich umwandte innerlich, moralisch oder überhaupt, umdrehte und merkt, er hat die falsche Richtung. Er dreht sich um zur Anbetung Gottes hin. Ist doch stark, oder? Also es muss was passieren. Ich muss mich umdrehen. Ich kann nicht einfach sagen, es ist alles Gnade. Und ich gehe meinen Weg weiter und sage, Gott, wenn du willst, kannst du mir begegnen. Ja? Nein, ich muss was dafür tun. Der Glaube ohne Werk ist tot, steht im Jakobus. Und darum, weil Luther das nicht begriffen hat, weil er die Gnade begriffen hat. Boah, wisst ihr, Luther kam aus diesem gesetzlichen Denken raus und er hat die Gnade verstanden. Es ist ein Geschenk. Und nichts anderes sage ich euch, das ist ein Geschenk, das ewige Leben. Und dann liest der Jakobus und Jakobus schreibt, der Glaube ohne Werk ist tot. Und Luther tut mal gerade den Jakobusbrief ganz nach hinten schieben, ja, in eure Lutherbibel, ganz hinten versteckt. Hat ihn als Stroh in der Epistel bezeichnet. Weil er das irgendwie nicht greifen konnte. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es hat viel damit zu tun. Es ist ein Geschenk, Erlösung ist ein Geschenk. Ich kann mir das nicht verdienen und nicht erarbeiten. Aber, ohne dass ich mich reinhänge, ohne dass ich daran schaffe, ohne dass ich mit der ganzen Disziplin und Leidenschaft an Jesus dranbleibe, auch in Notzeiten, werde ich diese Begegnung nicht haben. Johannes, merkt euch diesen einen Satz, Johannes war im Geist, in der Gefangenschaft. Und er musste sich diese Zeit nehmen und er nimmt sich diese Zeit. Und als Folge erlebt er die Gegenwart Gottes und sieht die Hand des Herrn. Lass uns aufstehen. Ich möchte euch abschließend ein paar Verse auf den Weg geben und ich habe mir echt überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich glaube, in diesem Kontext könnt ihr das richtig verstehen oder können wir das richtig verstehen. Und ich werde diese Verse jetzt vorlesen und werde ich beten zu Gott. Ich werde es in der Ich-Form halten, weil ich meine das genauso. Hey, ich bitte, versteht mich nicht falsch. Ich predige euch hier nicht an. Ich predige zu uns allen, weil das unsere Mentalität ist, weil wir wieder neu die Hinwendung brauchen. Und deswegen lese ich euch aus Jakobus Kapitel 4, die Verse 2 bis 10 vor. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren eigenen Lüsten zu vergeuden. Und Gott, das hat mich so überführt. Ich bete so oft, auch so häufig merke ich, dass ich meine Gebete nur um mich drehen. Dass sie gar nicht in die Richtung gehen, dass ich mich ausstrecken will, nach dir, von dir mehr zu haben, sondern es geht häufig nur um mich, um meine Sorgen, um meine Nöte. Gott, und das möchte ich dir bekennen. Vers 4, Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Und das möchte ich dir bringen, Gott, und das ist mein Problem. Gott, dass ich sehe, dass ich so häufig einfach um die Dinge dieser Welt besorgt bin, das, was mich umgibt, und das nimmt mich ein, das stresst mich. Und ich lasse mich davon einnehmen. Und ich habe sehr wohl Disziplinen, was diese Welt betrifft. Aber Gott, ich müsste dir bekennen, ich habe sehr häufig nicht die Disziplin, das Wichtigste zuerst zu machen. Und dabei heißt es, dass du dich mit Eifersucht sehnst nach dem Geist, den du in uns wohnen liest. Gott, ich möchte wieder neu in Einklang kommen mit dir, mich ausstrecken nach dir. Egal, wie es mir geht, wie meine Umstände sind, egal, was der Stressfaktor sagt, Herr, ich möchte dich suchen, weil ich auch weiß, dass in der Stille zu dir, in der Nähe zu dir, neue Kraft drin steckt. Hilf mir dabei. Es gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Danke dafür. Danke für deine Gnade, die jetzt heute Morgen hier ist. Gott, wir demütigen uns vor dir, vor deinem Thron. Unterwerft euch nun Gott. Merkt ihr, das ist aktiv hier. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das kann ich und das kannst du, das können wir. Gott, das tun wir hier. Im Namen Jesu widerstehen wir den Angriffen vom Feind. Wir widerstehen all dieser Einnahme. Wir widerstehen diesen Erlösungsversuchen, die unser Leben einnehmen wollen. Wir haben heute Morgen dich gesehen in deiner Herrlichkeit, in deinem Glanz. Und du stehst jetzt hier mitten unter uns, unter diesen 7 Leuchtern. Und du willst uns anrühren, du willst deine Hand auf uns legen. deine Rechte, du bist der Pantokrator, deine Rechte umgibt uns und du sagst uns, fürchte dich nicht. Und ich möchte mit dir gehen.